DW Wissen.
Ich bin Tobias Ölmeier. Hallo, herzlich willkommen. Warum die zurückgehende Ebola-Infektion in Westafrika die medizinische Forschung in die Bredouille bringt, was die Europäische Raumfahrtagentur ESA in diesem Jahr so vorhat, wie das mit der Hygiene im All eigentlich funktioniert und wie man Elektrosmog sinnvoll nutzen kann. Das alles jetzt in diesem Wissenschaftsmagazin. In Westafrika kehrt langsam wieder Normalität ein. In Guinea werden erstmals seit dem Ausbruch der Ebola-Seuche die Schulen wieder geöffnet. Die Infektionsraten sinken merklich. Und Forscher sind weltweit zuversichtlich, dass es bald einen Impfstoff geben wird. Frohe Botschaften eigentlich, aber bis diese Medikamente zulassungsfähig sind, müssen sie natürlich getestet werden. Und jetzt fehlen die Probanden. Mehr von Gudrun Heise.
Die gute Nachricht, die Ebola-Zahlen gehen in einigen Ländern zurück. Die schlechte Nachricht, ohne genügend Infizierte wird es schwieriger, Ebola-Impfstoffe zu testen. Die Voraussetzungen müssen stimmen, damit die notwendigen Studien durchgeführt werden können, erklärt der Marburger Virologe Stefan Becker.
Wenn man einen Impfstoff machen möchte gegen Ebola-Virus, man möchte wissen, ob der zusätzlich dazu, dass er sicher ist und dass er die Immunantwort des Geimpften anstößt, wenn man darüber hinaus wissen will, ob er wirklich schützt, dann braucht man natürlich irgendwie ein Szenario, in dem man den ausprobiert, wo Ebola-Virusfälle auftreten.
Für eine solche Studie brauchen die Forscher also genügend Ebola-Patienten. Nur so können sie mit ausreichender Sicherheit sagen, ob der Impfstoff wirkt oder nicht. Und das gilt weltweit. Die größte Testreihe plant die amerikanische Gesundheitsbehörde NIH in Liberia. 30.000 Menschen sollen daran teilnehmen.
Insofern haben wir jetzt diese völlig verrückte Situation, dass wir auf der einen Seite alle komplett hoffnungsfroh sind, dass dieser Ebola-Virus-Ausbruch in einigen Monaten vorüber ist. Auf der anderen Seite wir jetzt aber diese Zeit mit großer Eile nutzen müssen, um die Wirksamkeit des Impfstoffs noch nachzuweisen. Denn das ist wirklich entscheidend wichtig auch für weitere zukünftige Ausbrüche.
Im November waren Studien in Genf und Hamburg, aber auch in Kenia und Gabun gestartet worden. Die regelmäßigen Blutproben der Probanden werden in Marburg auf Ebola-Antikörper untersucht.
Diese Phase-1-Studien, die sind jetzt ja gegen Ende dieser Studien angelangt. Wir haben die ersten Daten zur Sicherheit. Es gibt auch schon Daten zur Immunogenität. Und so vorläufig betrachtet sich das so aus, dass diese Impfstoffe tatsächlich, also diese Immunantwort, die man erwartet, auch anstoßen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, die so schnell wie möglich in weitere Phase 2 und Phase 3 Studien nach Westafrika zu bringen.
Diese Studien sollen im Februar beginnen. Dabei werden unter anderem Menschen geimpft, die besonders große Gefahr laufen, sich mit dem Ebola-Virus zu infizieren.
Man macht das so, dass man zum Beispiel die Menschen, die jetzt in den Ebola-Gebieten helfen, die Ärzte, die Schwestern, die Pfleger, dass man die impft und dass man dann überprüft, ob sich diese Personen dann noch anstecken. Es gibt ja immer einen gewissen Prozentsatz auch an Healthcare-Workern, dieses ärztliche Personal, pflegerische Personal, was sich leider während dieses Ausbruchs angesteckt hat. Und man würde dann gucken, ob dann jetzt in der Zukunft, also prospektiv, ob dann von den Menschen sich noch welche anstecken während der Arbeit mit den Ebola-Virus-Erkrankten.
Zurzeit schätzt die WHO die Zahl der Todesopfer auf weit über 8.000. Die Epidemie ist noch nicht vorbei. Die Forscher können ihre Tests in den Ebola-Gebieten also offenbar durchführen. Eine Alternative zu den Studien gibt es sowieso nicht.
Die Europäische Raumfahrtagentur ESA blickt auf ein spannendes Jahr zurück. Alexander Gerst auf der ISS, sicher das Highlight aus der medialen Sicht. Ein Mann im All, das ist natürlich spektakulär. Für die Wissenschaft, für die Raumfahrt aber wohl viel bahnbrechender, die Rosetta-Mission, die Raumsonde, die in 500 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde eine Landeeinheit auf dem Kometen Jury abgesetzt hat. Und von dieser Mission erhoffen sie sich in Darmstadt am ESA-Kontrollzentrum in diesem Jahr noch viele weitere Erkenntnisse. Fabian Schmidt hat ESA-Direktor Thomas Reiter für uns zu den Vorhaben 2015 befragt.
Das letzte Jahr war spannend in der Raumfahrt. Wird das nächste Jahr genauso spannend?
Also es wird auf alle Fälle spannend bleiben. Natürlich so ein Höhepunkt wie die Landung auf dem Kometen, das werden wir in diesem Jahr nicht machen. Aber für die Wissenschaftler wird die Rosetta-Mission natürlich nach wie vor hochinteressant bleiben, weil jetzt der Komet sich der Sonne annähernd, er wird aktiv. Das heißt, er bildet diesen Schweif, das sogenannte Koma, aus. Und das ist ja genau etwas, was die Wissenschaftler eben auch verfolgen wollen. Wir werden hier vom ESOC aus Starts von 8 Satelliten begleiten, einige von diesen Satelliten dann auch von hier über ihre gesamte Missionsdauer betreiben. Und wir werden an Bord der Raumstation weiterhin europäische Astronauten sehen. Zurzeit ist die Samantha Cristoforetti aus Italien oben, im September der Andreas Mogensen von Dänemark, im November der Timothy Peake von UK. Und wir beginnen mit einer Kooperation mit Russland im Zusammenhang mit Mondexploration. Beim Mars sind wir ja schon in einer intensiven Kooperation. Ein Programm ExoMars, das von uns geführt wird, während bei der Mondexploration das etwas ist, was von Russland geführt wird, wo wir eben Beiträge leisten. Und dieser Start ist aber erst für 2020 vorgesehen. Also da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, so die technischen Inhalte genau zu definieren.
Fangen wir nochmal mit den Satelliten an. Ganz spannende Sache dieses Jahr. Sentinel, da kommen einige Satelliten dazu. Warum sind die so wichtig?
Bei dem Sentinel-Programm oder Copernicus heißt das Programm, Sentinel, die Satelliten, handelt es sich um Erdbeobachtungssatelliten, die dazu dienen sollen, nicht nur Informationen über unser Klima und unsere Umwelt zu geben, sondern die auch so ein bisschen überwachen sollen, wie sich die Umwelt verändert und auch Umweltsünder so ein bisschen identifizieren wollen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es hat in der Vergangenheit leider immer wieder so Fälle gegeben, wo Schiffe, wenn sie aus dem Hafen ausgelaufen sind, dann ihre Tanks gespült haben. Die machen das dann irgendwo mitten auf dem Ozean, erzeugen riesige Ölteppiche. Und mit Hilfe dieser Satelliten können die dann also eher entdeckt werden und zur Rechenschaft gezogen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine ganze Menge wissenschaftliche Themenstellungen, die natürlich auch mit diesen Satelliten abgedeckt werden. Erdbeobachtung generell, wenn es darum geht, Regionen, in denen Umweltschäden aufgetreten sind, in denen Konflikte stattfinden. Also ein sehr umfangreiches Spektrum der Anwendung.
Ein anderes Projekt war Galileo, nach wie vor wichtiges europäisches Prestigeprojekt. Man möchte eine eigene Satellitennavigation, um die anderen bestehenden Navigationen der Amerikaner und der Russen quasi zu ergänzen. Letztes Jahr ist ein bisschen was schiefgelaufen. 2 Satelliten sind nicht ganz so hoch gekommen, wie sie sollten, aber jetzt kommen zwischen 6 oder 8, 9 hinzu. Das ist ein großer Sprung nach vorne.
Mit jedem Satelliten, der in dem richtigen Zielorbit abgeliefert wird, erhöht sich die Zeit, in der wir tatsächlich die Dienste, die Navigationsdienste dann hier auf der Erde nutzen können. Und wir hoffen natürlich Ende des Jahres dann zwischen 6 bis 8 weitere Satelliten im Orbit zu sehen. Damit erhöht sich dann die Zeit eben auch für die Region Europa, in denen diese Signale hier empfangen werden und hier für Navigation genutzt werden können. Es ist eine schwierige Aufgabe, wie wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Diese beiden Satelliten werden sich in der Konstellation nicht nutzen lassen. Sehr wohl können wir dadurch, dass die Nutzlasten, diese Atomuhren aktiviert wurden und auch wunderbar funktionieren, natürlich eine ganze Menge davon lernen, wie verhalten sich die Nutzlasten. Aber das stellt eine große Herausforderung auch für die Teams hier dar. Das machen wir gemeinsam mit unseren Kollegen aus Frankreich von der französischen Raumfahrtagentur CNES. Die Teams arbeiten zusammen.
Der Mond, Sie haben ihn angesprochen, das nächste große Ziel, dann auch irgendwann für die bemannte Raumfahrt?
Das hoffe ich sehr, auch wenn heute noch keine Raumfahrtagentur weltweit jetzt direkt ein Programm zur Rückkehr des Menschen auf die Mondoberfläche geplant hat. Aber es gibt eine ganze Menge Trends, die darauf hinweisen. Ich persönlich rechne damit, dass gegen Ende des nächsten Jahrzehnts Menschen auf die Oberfläche des Mondes zurückkehren. Und deshalb ist es natürlich wichtig, heute auch aus europäischer Sicht da ein bisschen eine Weichenstellung vorzunehmen, nachdem wir es in 2012 nicht geschafft haben, eine eigene rein europäische Mondländermission zu machen. Führen wir das jetzt in Kooperation mit Russland durch. Russland führt diese Mission. Es wird ein erster Orbiter in 2018 gestartet. Da werden wir nur bei dem Betrieb ein bisschen unterstützen können. 2020 dann ein Lander. Und da hoffen wir dann, Technologien mit beitragen zu können bei den Nutzlasten. Und das gibt dann natürlich auch die Perspektive, darauf aufzubauen im nächsten Jahrzehnt. Und das müsste dann bei der nächsten Ministerratskonferenz natürlich von unseren Mitgliedsländern entschieden werden.
Wenn es dann tatsächlich nochmal mit Menschen wieder ins Weltall geht, dann ist natürlich die neue Raumkapsel der Amerikaner ganz wichtig, Orion, und da ist die ESA mit dabei.
Wir bauen für diese Orion-Kapsel das sogenannte Service-Modul, also alles, was mit Antrieb, mit Hydraulik, Stromversorgung zu tun hat. Basierend auf den Technologien, die wir für das ATV, das Europäische Versorgungsraumschiff für die ISS, entwickelt haben. Und da ist der erste Testflug der Kapsel, der hat bereits im Dezember vergangenen Jahres stattgefunden. Da ging es um den Test des Hitzeschutzschilds beim Wiedereintritt. Der Jungfernflug dieses Orion-Raumschiffs mit dem europäischen Service-Modul ist gegenwärtig so Ende 2017, Anfang 2018 geplant. Der erste bemannte Flug wäre dann so auch zu Beginn des nächsten Jahrzehnts, 2020, 2021. Der erste Testflug unbemannt und bemannt wird um den Mond herumgehen. Das erste Mal im Prinzip seit Anfang der 70er Jahre, dass Menschen wieder um den Mond herumfliegen. Auf alle Fälle ist es klar, dass die bemannte Exploration wieder in größere Entfernung geht. Das Fernziel bleibt natürlich dann der Mars in einigen Jahrzehnten.
ESA-Direktor Thomas Reiter im Gespräch mit Fabian Schmidt. Kürzlich erst gab es ja helle Aufregung auf der ISS. Die Astronauten mussten in einen Teil der internationalen Raumstation evakuiert werden. Eine technische Flüssigkeit war ausgetreten. Befürchtungen, es sei giftiges Ammoniak gewesen, haben sich zum Glück nicht bestätigt. Der Fehler wurde behoben. Es war ganz banal, ganz fäkal, eine Toilette defekt. Anlass für uns nachzufragen, wie das überhaupt so läuft mit der Hygiene im Orbit. Nicolas Martin beginnt mit einem kleinen Exkurs in die Raumfahrtgeschichte.
Früher war alles besser, heißt es ja immer wieder. Nicht allerdings, wenn Sie Astronauten fragen. Russell Schweikart etwa urinierte 1969 in der Apollo 9-Kapsel noch in einen am Körper befestigten Plastikbeutel. Ein kondomähnliches Ventil ermöglichte ihm das Wasserlassen in der Schwerelosigkeit. Das Problem, beim Abziehen des Kondoms gab es regelmäßig Sauereien, was wohl vor allem daran lag, dass es drei Kondomgrößen gab und die meisten beim ersten Mal zu den größten Aufsätzen gegriffen hätten. Diesen Fehler macht man aber nur einmal, erzählte Schweikart später nach seiner Rückkehr. Heute ist das Wasserlassen einfacher geworden, erklärt der Deutsche Reinhold Ewald, der 1997 auf der russischen Raumstation Mir war.
Die Toiletten bestehen auf dem Saugprinzip, das heißt, sie haben so einen Plastiktrichter, in den sie dann urinieren, und mit der entsprechenden Übung, die sich aber schon am ersten, zweiten Tag an Bord einstellt, geht das auch relativ gut. Die Kondome und daran gehängten Tüten werden für wissenschaftliche Versuche, medizinische Versuche benutzt. Sie nehmen dann Urinproben aus diesen Beuteln. Die Beutel hinwiederum kommen dann in einen dreifach gesicherten Sack. Urin ist eine Zeitbombe. Das gärt, das entwickelt Gase, das lebt ja noch richtig danach. Das wollen Sie natürlich nicht an Bord lange aufbewahren und im schlimmsten Fall auch nicht dann explodierten Beutel haben.
Kann man sich vorstellen, vor allem auf so engem Raum. Auch die festen Exkremente werden möglichst schnell entsorgt.
Die festen Bestandteile werden dann noch in entsprechende Gummibeutel gepackt und in einem Behälter dann mit zurückkehrenden Raumfahrzeugen entsorgt. Diese Raumfahrzeuge verglühen ja in der oberen Atmosphäre, die meisten kommen nicht zurück. Und der Urin wird wieder zu einem nützlichen Wasser rezykliert.
Für die meisten hier auf der Erde unvorstellbar, für Astronauten ein ganz normaler Vorgang. Hygiene ist eine der größten alltäglichen Herausforderungen an Bord einer Raumstation. Um überhaupt auf der Weltraumtoilette Platz zu nehmen, müssen sich die Astronauten erst festschnallen. Heftiger Unterdruck in der Toilette sorgt dafür, dass die Astronauten entspannt aufs Klo gehen und der fehlenden Schwerkraft trotzen können. Bei Außeneinsätzen gibt es Windeln. Auch mit dem Duschen ist es so eine Sache. Auf der Mir gab's damals noch ein Provisorium zur Ganzkörperpflege, erzählt Reinhold Ewald.
Die war aber erstens sehr energieaufwendig. Da wurde ein warmer Luftstrom mit darin eingebetteten Tropfen über den Kosmonauten gezogen. Das Ding leckte. Das heißt, man hatte nachher auch wieder zu tun, die ganze Raumstation wieder trocken zu legen. Und im Innern dieser Röhre musste man dadurch ein Schnorcheln Außenluft ansaugen, damit man keine Wassertropfen in die Lunge bekam. Und das haben die Kollegen relativ schnell dann ad acta gelegt und haben dann wieder auf diese Handtücher zurückgegriffen.
An die 20.000 Euro kostet der Transport von einem Liter Wasser auf die ISS. Da ist es nur zu verständlich, dass sich die Besatzung einschränken muss. Und was dazu kommt, jegliche Feuchtigkeit kann die empfindliche Technik an Bord beeinträchtigen. So bleibt es also meist beim Abreiben mit Feuchttüchern. Und Wäsche waschen ist auch nicht möglich. Da erfolgt der Kleidungswechsel schon mal in etwas längeren Zyklen als zu Hause. So ist es nur zu verständlich, dass sich Astronauten wie Reinhold Ewald nach ihrer Rückkehr aus dem All vor allem auf eines freuen, auf Wasser.
Das ist sicherlich eins der Elemente, die die Erde einem Aufenthalt auf der Raumstation voraus hat. Ja, dieses Ganzkörperimmersion in Wasser ist ein sehr angenehmes Gefühl nach dem Flug, ob es im Schwimmbad ist oder unter der Dusche, oder ich habe eine Badewanne dann tatsächlich genießen können am Abend nach meiner Landung.
Ein halbes Jahr ohne Dusche, ohne Badewanne, ohne Schwimmbad, die Armen. Kann man gut verstehen, diesen Wunsch von Reinhold Ewald und seiner Kollegen. Hier gibt's jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Die Zahl der Tiger in Indien ist in den vergangenen Jahren um fast ein Drittel gestiegen. 2226 Raubkatzen sind für den jüngsten Tigerbericht gezählt worden. In Indien sollen etwa 70% der weltweiten Tigerpopulation leben. Die Umweltorganisation WWF bezeichnete den Anstieg als Sensation. Noch vor einem Jahrhundert gab es Schätzungen zufolge in Asien rund 100.000 Tiger. Wildtierjagd und der internationale Handel mit Tigerteilen wie etwa Knochen reduzierten die Zahl dieser Raubkatzen drastisch. 2006 streiften nur noch 1.411 Tiger durch Indien. Seitdem ging die Regierung hart gegen Wilderer vor und schuf strenge Regeln für die Schutzgebiete. Der WWF forderte Länder wie Malaysia und Indonesien auf, diesem Beispiel zu folgen und den Schutz der Tiere zu intensivieren. Berliner Forschern ist es erstmals gelungen, aus den Keimzellen gestorbener afrikanischer Löwen Embryonen zu züchten. Das Team vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung verwendete dazu eingefrorene Spermien eines schon vor 2 Jahren gestorbenen Löwen sowie die noch unreifen, aber kurz vor dem Eisprung stehenden Eizellen aus den Eierstöcken einer gerade gestorbenen Löwin. Das Verfahren sei bei Hauskatzen bereits besser erprobt, aber für Wildkatzen noch recht neu. Die Hoffnung der Wissenschaftler? Dass so Probleme der Erhaltungszuchtprogramme in Zoos mitgelöst werden können. Um die genetische Vielfalt zu erhalten und Inzucht zu vermeiden, müssten Tiere zurzeit noch aufwendig zwischen den Zoos hin und her transportiert werden. Einfacher wäre es, Keimzellen und Embryonen auszutauschen. Sogar Spermien männlicher Löwen aus freier Wildbahn könnten dem narkotisierten Tier aus den Samenleitern entnommen werden. In die Zucht eingebracht, könnten sie die Populationen auffrischen, ohne dass die Tiere in Gefangenschaft müssten. Laserforschung. Gemeinsam sind sie stark. Deshalb sollen in Aachen die Technische Hochschule, Fraunhofer-Institute und Industrie noch enger zusammenarbeiten. Dafür stellt die Bundesregierung jetzt 30 Millionen Euro über 15 Jahre zur Verfügung. Reinhard Poprave, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik, erklärt, worum es geht.
Universitäre Forschung 2.0, könnte man vielleicht sagen. Wir wollen unsere strategischen Forschungspartner aus der Industrie auf den Campus holen. Das heißt, in direkte Umgebung mit eigenen Forschungsmöglichkeiten, in denen die Industrie sehr dynamisch atmen kann, mit 7 wundervollen Projekten, mit insgesamt ca. 20 Industriepartnern, mit denen jetzt sozusagen der Campus angeschoben werden soll.
Dabei geht es dann unter anderem ums 3D-Drucken von Metallen und Keramik oder um hochpräzises Fräsen mit Ultrakurzpulslasern im Mikro- und Nanobereich. Und was kommt dabei heraus? Produkte für Maschinenbau, Mikroelektronik, Medizin und vieles mehr.
Elektrosmog. Dieser Begriff wabert durch unseren Sprachschatz, macht vielen Angst. Die Strahlungen, die magnetischen Felder, die Wellen, die von Sendern, von Elektrogeräten ausgehen, stehen im Verdacht, krank zu machen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Fakt ist, der Elektrosmog ist da. Warum ihn sich also nicht zunutze machen, zum Beispiel zur Überwachung von Räumen? Am Fraunhofer-Institut in Wachtberg bei Bonn arbeiten Forscher an Passivradartechnologien, die keine eigenen Radarsignale aussenden, sondern bereits vorhandene nutzen. Valerie Schmidt war für uns dort.
Das Gerät sieht relativ simpel aus. Dabei soll es ganze Hafenanlagen überwachen und einen Umkreis auf See von etwa 40 Kilometern überschauen. Ein etwa einen Kubikmeter großer Metallkasten, aus dem unzählige Anschlüsse abgehen, darauf ein Kopfteil mit einer Reihe flacher, blattförmiger Antennen. Im Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie steht Wolfgang Koch vor dem Passivradar und erklärt, wie er funktioniert.
Drüben sehen Sie die Antenne. Die Antenne empfängt Signale, und zwar zwei Signale. Das Signal von der Basisstation und das Signal, das von einem Schiff, einem Flugzeug und dergleichen reflektiert wird. Jetzt kann man die Zeitdifferenz messen zwischen dem direkten Signal und dem reflektierten Signal. So eine Zeitdifferenz sagt etwas aus, grob über die Entfernung. Man kann Winkel messen, aus welcher Richtung das Signal kommt, und man kann Frequenzen messen. Die Frequenzen sagen etwas über die Geschwindigkeit des Objektes aus.
Hinter der zunächst einfach erscheinenden Apparatur steckt eine komplexe Technologie. Passivradar ortet Ziele zwar ähnlich wie ein Radar, unterscheidet sich in der Funktion aber vom herkömmlichen Radar.
Also physikalisch ist die Idee, normales Radar sendet eine Welle aus, die wird reflektiert und dann weiß man, wo das Ziel ist. Ein Passivradar arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Es nutzt aber jetzt nicht vom Sensor selbst ausgestrahlte Signale, sondern gewissermaßen den Elektrosmog, also was sowieso in der Luft ist. Und eine besonders attraktive Quelle von Elektrosmog für Überwachungsaufgaben sind die Mobilfunkbasisstationen.
Hierbei nutzen die Erfinder das Grundrauschen der Mobilfunknetze.
Jede Mobilfunkbasisstation sendet permanent, ständig ein Signal aus. Das ist das Broadcast-Signal. Das ist ein Signal, über das keine Kundengespräche laufen, das einfach nur dazu dient, die technische Funktion des Mobilfunknetzes zu gewährleisten. Also ständig, konstant, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ein konstantes Signal. Schwacher Leistung, 10 Watt. Aber das ist okay, damit kann man arbeiten. Und dieses Mobilfunksignal beleuchtet die Umgebung.
Quasi in den Lichtkegel der Ortung können so auch Schiffe kommen, die eine potenzielle Gefahr für Küsten- und Hafenanlagen sein können oder solche, die Verstöße gegen Umweltschutzregeln begehen. Besonders schwierig zu orten und somit auch besonders gefährlich sind kleine, schnelle Boote, die sich Hafenanlagen blitzschnell nähern können.
Die Herausforderungen, die sich hier stellen, das sind wirklich diese kleinen Boote. Ich war ganz überrascht, wie schnell diese Boote sich bewegen können. Also Geschwindigkeiten von 70, 80 Stundenkilometern über dem Wasser sind möglich. Diese Boote können praktisch auf dem Stiefelabsatz drehen, also die sind hochagil. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
Auch solche Boote kann ein Passivradar noch aufspüren. Zwar nicht so gut wie ein richtiges Radar, aber das gibt es eben auch nicht überall. Selbst wenn ein Schiff versucht, sich zu verstecken, indem es ein Kennungssignal, das Schiffe eigentlich aussenden sollten, das sogenannte AIS, Automatic Identification System, ausschaltet, könnte das Passivradar sie noch orten. Der Ingenieur Matthias Mann berichtet von Tests in Küstenbereichen bei Fehmarn und Eckernförde.
Bei diesen Messungen haben wir dann zufällig auch ein besonderes Ereignis aufgefangen, dass bei einem Schiff der AIS-Transponder ausgefallen ist, der normalerweise für die Verkehrswegüberwachung eingesetzt wird. Und da konnten wir dann sehen, dass wir mit unserem System das Schiff weiterverfolgen konnten, trotz des Ausfalls des AIS-Signals. Da konnten wir dann halt zeigen, wie leistungsfähig unser System ist.
Ein mögliches Einsatzgebiet des Passivradars könnte zum Beispiel die Nordwestpassage nördlich von Kanada werden, meint Wolfgang Koch. Diese Wasserstraße wird zunehmend eisfrei und somit immer interessanter für die kommerzielle Schifffahrt.
Natürlich muss man den Schiffsverkehr geschickt überwachen. Das ist in einer solchen arktischen Umgebung außerordentlich schwierig. Da gibt es nur wenige Sensoren, wenige Radarstationen. Es gibt immer noch viel Eis. Schiffe müssen Eisbergen ausweichen können. Da gibt es ganz konkrete Gedanken, Prinzipien des Passivradars zu nutzen, weil es ja durchaus an verschiedenen Stellen in der Arktis Sendeanlagen gibt, die man als Beleuchteanlagen nutzen kann.
Auch um Offshore-Windkraftanlagen könnte der Passivradar gut zum Einsatz kommen. Und sogar im niedrigen Luftraum und über Land wäre es anwendbar. etwa zur Luftraumkontrolle an kleinen Flughäfen, vorausgesetzt, das Mobilfunknetz ist dicht genug.
Also in allen Gegenden, wo das Mobilfunktelefon funktioniert, hat man diese Beleuchtung. Etwa vor der Küste von Somalia hat man Mobilfunkkontakt in großen Teilen. Mitten in Afghanistan hat man sehr, sehr viele, tausende von GSM-Basisstationen.
Umso besser das Mobilfunknetz ausgebaut ist, desto besser funktioniert das Passivradarsystem. Und die Behörden können dabei auch noch viel Geld sparen.
Das Teure am Radar, das wird oft gesagt, ist die Abstrahlung von elektromagnetischer Strahlung. Das fällt hier weg. Wir nutzen also eine Infrastruktur, in die Mobilfunkbetreiber sehr viel Intelligenz und Geld gesteckt haben und die sie fast global zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wir können preiswerte, kompakte Empfänger bauen, mit denen man an sehr vielen Stellen der Welt die Schifffahrtslage im küstennahen Bereich beobachten kann.
Und damit ist das Passivradar dann auch eine gute Lösung für nicht so reiche Staaten.
Radar ohne Radar. Valerie Schmidt hat uns diese Technologie näher gebracht. Und das war's vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr wie immer unter dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.